Das macht mich natürlich stolz, dass ich mit so vielen guten Spielern gespielt habe. Natürlich hast du einen riesen Respekt für die alle und keine Angst hast du ja nicht. Aber das ist ja ganz besonders, dass du auf dem Feld stehst mit Karabatic, der so eine riesen Weltstar ist.
Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hölle Nord Podcasts, auf die ich mich besonders freue, auch wenn ich gestehen muss, dass ich etwas neidisch auf meinen heutigen Gast bin. Ich bin Sascha Bodo-Sievers und leide unter erblich bedingtem Haarausfall, während dieser Mann die vielleicht schönste Mähne der Handball-Bundesliga hat. Er hat aber nicht nur die Haare schön, sondern auch 7 Profistationen in 5 verschiedenen Ländern und zahlreiche Erfolge vorzuweisen. Er hat Champions League gespielt und die European League gewonnen. Er ist Meister und Pokalsieger in Ungarn und Frankreich geworden. Er wurde mit den Füchsen Vereinsweltmeister und mit der norwegischen Nationalmannschaft Vize-Weltmeister. Und wenn alles gut läuft, sollen mit der SG Flensburg-Handewitt noch weitere Titel folgen. Bei mir ist Kent Robin Tönnesen. Moin, Kent.
Moin.
Ja, Kent, zunächst einmal wollen wir Aufklärungsarbeit leisten. Deshalb die Frage, wie wirst du eigentlich angesprochen? Kent oder Kent Robin? Oder nennt dich jemand vielleicht sogar bei deinem zweiten Vornamen Robin? Wie spricht man dich an?
Also mein Kumpel in Norwegen, die nennen mich immer Kente. In Schweden sagen die immer Kent A. Aber Kent reicht, das ist eigentlich gut.
Kent reicht. Ja. Ich finde ja tatsächlich die Bedeutung von Namen sehr interessant. Und deshalb habe ich mal deinen gegoogelt. Und Kent hat keinen besonderen Bezug zu Norwegen, wie ich herausgefunden habe, also deiner Heimat, sondern ist eher keltischen Ursprungs. Im Walisischen wird der Name manchmal mit der Bedeutung der Erleuchtete oder der Weise interpretiert. Gelegentlich wird Kent aber auch als Kurzform von Kenneth verwendet, der wiederum bedeutet der Hübsche oder der aus dem Feuer Geborene. Also die Frage, was wäre dir lieber, der Weise oder der Hübsche?
Beide klingt ja eigentlich ganz gut,
ja? Ja, finde ich auch. Das finde ich auch. Ich weiß nicht, was deine Eltern sich dabei gedacht haben. Dein Vater, glaube ich, heißt auch Kent, ne?
Ja, das stimmt.
Genau. Ja, also sehr interessant auf jeden Fall. Entweder der Hübsche oder ja, der Weise, vielleicht auch einfach der aus dem Feuer Geborene oder einfach Kent. Bleiben wir ein bisschen bei den Äußerlichkeiten. Angesichts deiner langen Haare vermute ich, dass du derjenige bist, der in der Umkleidekabine am längsten braucht. Wie lange brauchst du also, bis du geduscht, geföhnt und umgezogen bist? Bist du derjenige, der am längsten braucht in der Kabine?
Bestimmt nicht. Ich brauche ja nicht so lange Zeit. Ich gehe ja duschen, dann fahre ich einfach schnell nach Hause.
Keine Haare föhnen?
Nee, brauche ich ja nicht.
Einen Knoten machen?
Und ja, dann genau, und dann geht's weiter. Ja.
Für alle Frauen trotzdem, was ist denn das Geheimnis hinter deinen Haaren? Wie pflegst du deine Haare?
Das ist mein Geheimnis. Also ich habe ja lange Haare gehabt, wie lange? Also vielleicht 15 Jahre her. Ja, was soll das sagen?
Keine besonderen Pflegetipps für...
Nee, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht? Sehr gut. Also, ich hatte mir gewünscht, so lange Haare zu haben als Teenager. Ich habe es mal versucht, wachsen zu lassen, sah irgendwann gruselig aus und dann ist es abgeschnitten. Inzwischen sind sie mir alle ausgegangen, die meisten jedenfalls. Ich erinnere mich aber noch tatsächlich an meine Sportzeit. Meine Eltern haben mir immer einen Föhn mitgegeben, haben mir gesagt, ungeföhnt kommst du mir nicht nach Hause. Ganz interessant. Was mir in Vorbereitung auf unser Gespräch aufgefallen ist, du hast in Wetzlar mit dem kroatischen Handball-Mozart Ivano Balic zusammengespielt, der Anfang der 2000er mehrfach Welthandballer wurde und einer der besten Spielmacher unserer Zeit war. Der hatte ebenfalls lange Haare. Und besteht da irgendeine Verbindung? Also, oder vielleicht sogar zu einem anderen Handballer? War irgendein Handballer dein Vorbild in Bezug auf deine Haarpracht? Sagen wir es mal so. Wenn wir Mikkel Hansen sehen, hat auch lange Haare. Beide tragen sie offen im Gegensatz zu dir. Aber gibt es eine Verbindung?
Nee, nicht teilweise. aber natürlich, Ivano war ja schon ein Vorbild. Ich erinnere mich auch, also ganz früh in meiner Handballkarriere habe ich ja Kim Andersson angeguckt und ich fand ihn mega geil. Aber ich muss auch sagen, das war auch ganz besonders für mich, mit Ivano zu spielen. Ich bin ja in 2012 oder so nach Wetzlar gewechselt und ich konnte ja mich nicht vorstellen, mit ihm zusammen zu spielen da. Ja. Und er ist ja dahin gekommen und hat ja, unsere junge Spieler da damals richtig viel geholfen. Und
du warst ein sehr junger Spieler, ne? Du warst, glaube ich, 21?
Ich war 21, glaube ich, ja. Hm. Und ich habe zusammen mit Andy Wolf und Steffen Fett damals gespielt. Wir waren ja alle 21, 22 Jahre alt. Und er hat ja uns richtig viel geholfen. Richtig viel Zeit mit uns gebracht und das hatte eine riesen Bedeutung für meine Karriere, ja. Auf jeden Fall. So, das hat richtig viel Spaß gemacht.
Wir kommen da nachher nochmal drauf. Du hast nämlich die eine oder andere tatsächlich große Handballpersönlichkeit in deiner Mannschaft an deiner Seite gehabt. Da sprechen wir nochmal drüber. Lass uns noch ein bisschen bei den Äußerlichkeiten bleiben, auch wenn wir jetzt gepflegte Haare schon abgehakt haben. Frauen achten ja sehr auf gepflegte Hände, habe ich mir mal sagen lassen. Nun sind Handballerhände sehr strapaziert. Wie sieht's bei dir aus? Gehst du zur Maniküre, lässt du deine Finger und deine Hände pflegen?
Nee. Was soll ich sagen? Also meine Finger sieht ja momentan vielleicht ein bisschen komisch aus, aber könnte ja noch schlimmer sein. Es gibt ja viele Spieler in unserer Mannschaft, die ja richtig komische Finger und Hände haben. Kannst ja die Finger von Paio sehen.
Ein paar Mal gebrochen, der Finger, ja, genau. Das sieht man. Ja.
Aber das ist ja normal, ja, in diesem Sport.
Ja, in naher Zukunft hast du hoffentlich wieder häufiger zumindest schmutzigere Hände. Das wollen wir mal hoffen von der ganzen Backe. Du hast dich nämlich im Dezember ja im Pokal gegen Magdeburg verletzt. Am Freitag warst du das erste Mal wieder beim Spiel auf der Platte, wenn auch nur zum Warmmachen vor dem Spiel gegen Wetzlar. Und weil du auch heute hier bist und nicht mit der Mannschaft nach Montpellier geflogen ist, die heute Mittag sich auf den Weg gemacht hat zum European League Spiel, werden wir noch ein bisschen auf dein Comeback warten. Wann rechnest du selber damit, wieder spielen zu können?
Das ist eine gute Frage. Mal sehen, wie mein Körper reagiert jetzt mit viel Training. Und ich habe ja bis jetzt zwei Handballtraining mit der Mannschaft trainiert. Und es geht ja so Schritt für Schritt weiter. Hoffentlich kann ich Samstag wieder spielen.
Gegen Leipzig, aber
das hängt ja davon ab, dass mein Körper, also dass eigentlich gut klappt mit meinem Körper und dass ich gut reagiere von diesem Training. Das kann auch länger dauern. Aber ich fühle mich gut, muss ich sagen. Ich hoffe natürlich, dass ich bald wieder der Mannschaft ein bisschen helfen kann.
Ja, das hoffen wir auch. Mhm. Der Verein hält sich ja sehr zurück mit Diagnosen, also was genau für Verletzungen da die Spieler sich zugezogen haben. Nun bist du ja hier und wir können dich ja direkt fragen, was hattest du genau?
Nee, also was genau? Also ich habe meine Adduktoren gerissen. Das ist ja passiert in Spiel gegen Magdeburg und ich habe ja gehofft, dass es nicht so schlimm war, aber wir haben ja einen Tag nachher ein MRT gemacht und haben ja gezeigt, dass diese Adduktor Lunges gerissen waren und das ist schon eine schwierige Verletzung. Aber ich muss ja auch so sagen, diese Reha-Phase mit unseren Medical Teams und mit unserem Athletic-Coach Döring, die haben ja alle einen unglaublich guten Job gemacht und die haben mich richtig gut vorbereitet für diese Phase und dafür bin ich natürlich dankbar. So hoffentlich wird das
schnell wieder richtig gut.
Ja, hoffentlich.
Verletzung ist ein Stichwort. Zum Leistungssport gehört das dazu, dass das immer wieder mal passiert und man damit zu kämpfen hat. Im Dezember 2019 hast du dir in Ungarn die Achillessehne gerissen und deshalb die EM 2020 verpasst. Im Mai hast du aber schon wieder gespielt, was ich irgendwie erstaunlich finde, weil ein Achillessehnenriss für mich sich erstmal nach einer extrem schlimmen Verletzung irgendwie anhört. Das ging relativ zackig. War es vom Gefühl her jetzt so ähnlich? Also, dass du sagst, Mensch, okay, ist wie es ist und ich bin bald wieder zurück. Nimmt man das so locker hin oder wie geht man damit um?
Nee, also man weiß ja, also Verletzungen gehört ja dazu, also in diesem Leistungssport natürlich. Man weiß ja, das passiert manchmal. Und wenn du so eine schwere Verletzung habe, dann musst du ja einfach nach vorne gucken, ne? Tag für Tag. Und ja, ich habe ja natürlich meine Gedanken, also ich habe ja gedacht, okay, jetzt muss ich das richtig gut machen und vielleicht kann ich mich körperlich besser, wie sagt man, also ich kann eigentlich, also ich kann meinen Körper verbessern, also ja. Vielleicht bin ich
eine bessere Verfassung bringen.
Verfassung, okay, das, ja. War, das war die Worte. das habe ich auch so jetzt in Dezember, wann ich ja, diese Verletzung gekriegt und
also man kann dann an anderen Bereichen des Körpers einfach arbeiten und legt nicht die Füße hoch und ruht sich jetzt erstmal 3 Monate aus, bis die Verletzung auskuriert ist, sondern dann macht man, weiß ich nicht, Oberkörpertraining.
Man kann ja eigentlich alles machen. Ne? Man kann ja so viel machen. Also Überkörper natürlich, man kann ja viele Sachen machen, was nicht, also genau diese Verletzungsphase oder diese zum Beispiel meine Adduktoren angeht.
Ja. Du hast 2016 allerdings mal eine richtig schlimme Verletzung gehabt. Da wollen wir gerne nochmal drüber sprechen, weil ich das einfach unglaublich finde. Mhm. Als ich das gelesen habe, ist mir das wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen. Du hast damals für die Füchse Berlin gespielt. Erzähl mal, alles fing mit einem, naja, eher ungefährlichen Muskelbündelriss an, wenn ich das richtig erinnere. Erzähl mal.
Nee, ja, ich habe in einem Spiel so einen Muskelbündelriss oder Faserriss, ich kann mich nicht so gut erinnern, was genau das war.
Also keine schlimmere Verletzung? Nee,
keine schlimme Verletzung. Aber ich habe das sofort gemerkt beim Spiel, bin ich raus. Haben wir die Kompression gemacht, also Bandage. Ja. Und nach dem Spiel bin ich selber nach Hause gefahren mit Auto. Ich konnte ja normal gehen. Es war nicht so schlimm. Und nächsten Tag bin ich ja zum unserem Arzt gefahren. Zum Glück ist ja meine Freundin mitgefahren. Und ich gehe da rein, er nimmt die Bandage weg und nach 5 Minuten war mein Wade also doppelt so groß wie vorher und das war Schmerzen, was ich nie erlebt habe und das war richtig schmerzhaft und er hat ja mich zum MRT geschickt. Und ich bin ja da sofort
notoperiert worden, ne? Glaube ich dann.
Ja, also nicht beim dieser MRT. Aber ich habe das nicht geschafft, weil die Schmerzen waren einfach zu viel. Okay. So, ich bin ja zurückgefahren. Er hat eine Riesenspritze genommen und wollte ja vielleicht probieren, die Flüssigkeit rauszunehmen. Das haben wir nicht geschafft. So, er hat mich zum Krankenhaus geschickt und dann bin ich ja sofort notoperiert wegen Compartment-Syndrom.
Ja.
Und die erste OP war ja nicht so erfolgreich.
Das ist ganz kurz, das ist eine Durchblutungsstörung, ein Compartment-Syndrom, so heißt das.
Genau. Ja. Und die erste OP, dann haben die also nur von einer Seite mein Wade geöffnet, alles, also Flüssigkeit, Blut, alles weggenommen. Und dann haben die das zugemacht. Aber dann habe ich ja nach der Narkose sofort gemerkt, dass das stimmt, da stimmt etwas, stimmt nicht, das, weil es genau die gleichen Schmerzen wie vorher.
Ah, okay.
Und nachher haben wir, ich glaube, insgesamt 6 OPs gehabt in 6 Tagen. Und ja, ich bin ja da gelegen. Zum Glück habe ich ja meinen Fuß nicht verloren, weil wenn du nichts machst über eine lange Zeit mit diesem Compartment-Syndrom, dann können die ja die Druck von dieser Flüssigkeit und Blut, alles, also die können ja die Muskel und also
Sehen
alles töten. Ne?
Ja.
So, wenn das so lang, also wenn du das nicht sofort machst, dann kannst du dein Bein verlieren.
Ja. Also eine ganz,
habe ich zum Glück nicht gemacht.
Ja, eine ganz, ganz schlimme Sache. Ich habe hab das natürlich gelesen und sagte ja, dass mir das eiskalt den Rücken runtergelaufen ist. Von daher weghören, wenn man zart beseitet ist. Die Wade musste vorübergehend an jeder Seite 20 cm offen bleiben, habe ich gelesen. Also die Wunde wurde nicht sofort wieder verschlossen, sondern das Bein war offen eine Zeit lang. Tagelang musstest du in der gleichen Position liegen und dann das Gefühl im Nacken zu haben, Mensch, ich kann daran vielleicht, ja, ich kann vielleicht nicht mehr gehen, ich verliere vielleicht mein Bein, was auch immer. Also es muss ja der Horror gewesen sein. Wie bist du damit umgegangen?
Das waren ein paar schwierige Tage, wo ich wusste ja nicht, was passiert. Ich habe ja gedacht, okay, ich fahre dahin zu diesem Krankenhaus und dann machen wir eine OP, dann ist alles gut.
Ja.
Aber dann habe ich ja gemerkt, also Kumpel sind ja zu mir geflogen, meine Eltern ist gekommen, also auch meine Berater ist zum Krankenhaus gekommen und die haben ja alle gedacht, dass okay, jetzt ist das vorbei.
Ja. Abschied nehmen?
Ja, genau, also für mein Bein und meine Karriere.
Ja.
Aber ja, was soll ich sagen? Also das war natürlich ein paar schwierige Tage.
Kommen wir zu dem Positiven vielleicht. Wann gab es dann Entwarnung? Also irgendwann wird ja jemand gekommen sein und wird gesagt haben, Herr Tönnesen, Ihr Bein ist gerettet, Sie können auch wieder Handball spielen, Sie werden wieder gehen können. Also gab es da irgendwann so einen Zeitpunkt, wo einer an die Tür geklopft hat und gesagt hat, ich bin der Mann mit den guten Nachrichten?
Nee, also die haben ja so vielleicht nach der dritten oder vierten OP etwas gesagt, aber die haben ja auch so beim Krankenhaus haben die gesagt, also das wird schwer zurückzukommen. Also Profisportler.
Ja.
Aber dann, also nachher war ich, die haben mich nach Hause geschickt. Dann habe ich ja mit damals diesem Athletiktrainer in Berlin gesprochen und okay, er hat gesagt, okay, jetzt machen wir so, okay. Habe ich mich vorbereitet, so eine gute Reha-Phase zu machen und was mich überrascht habe, ist, dass ich habe ja nach 2 oder 3 Monaten wieder gespielt.
Ja.
So,
das war nicht absehbar.
Am Ende war das nicht so schlimm, aber diese Zeit beim Krankenhaus waren ja richtig schwer.
Ja, also vielleicht die schlimmsten Tage deines Lebens, könnte ich mir vorstellen, irgendwie.
Ja.
Ja. Umso spannender, dass du ja einfach hier heute noch sitzt und so viele tolle Sachen noch erlebt hast danach. Ne? Also das muss man ja sagen, da hat auch jemand Glück im Unglück gehabt. Ich glaube, dafür wurde diese Begrifflichkeit irgendwie erfunden. Wir sind froh, dass das gut ausgegangen ist. Und was macht das mit dir, wenn du daran zurückdenkst?
Nee, also ich bin natürlich dankbar. aber das ist ja auch so, also ich genieße ja jeden Tag, solange ich Handball spielen kann.
Ja, also das sagt man ja häufig, ne? Also wenn man ein reflektierter Mensch an sich ist, dann weiß man, dass man auch als Profisportler privilegiert ist. Man, in den meisten Fällen hat man halt einfach sein Hobby zum Beruf gemacht. Und wer kann das schon von sich behaupten? Und wenn man dann einfach so etwas wie du erlebst, dann kann ich mir vorstellen, dann schätzt man das noch ein bisschen mehr. Und deswegen finde ich das sehr glaubhaft, dass du sagst, dass du jeden Tag irgendwie genießt. Das sagen viele.
Bei meinem Alter auch muss man ja genießen, wie lange man Handball spielen kann. Ne?
Ja, das ist so. Du bist 34, ja. Genau. Im
Juni 35, ja.
Im besten Handballeralter, so wollen wir das vielleicht mal nennen. Genau. Du bist ja nicht nur irgendein Handballer. In Norwegen bist du ja auch einer der Helden, die 2017 mit der Nationalmannschaft in Frankreich WM-Silber gewonnen haben. Es war die erste Medaille für den norwegischen Handballverband, also insofern etwas ganz Besonderes. Mhm. Und das, was ich auch wirklich kurios finde, obwohl ihr eigentlich nur mit einer Wildcard euch für dieses Turnier qualifiziert habt. Würdest du sagen, dass das so der Karrierehöhepunkt war? Du warst damals 25, hast im Finale 5 Tore erzielt gegen Frankreich. Das Spiel ging verloren, 36-33. Genau, Karrierehöhepunkt. Wie würdest du das beschreiben in der Rückschau?
Ja, bestimmt ein Höhepunkt. Das war wirklich unfassbar. Wir haben ja, ich glaube 2016 in Polen haben wir auch so richtig gut gespielt. Und wir haben ja, wir haben Halbfinale gegen Deutschland verloren mit einem Tor nach Verlängerung. Das war auch so ein Schritt nach vorne für uns natürlich. Und dann nächstes Jahr haben wir den nächsten Schritt gemacht. Ja. So, das war natürlich was Besonderes.
Du warst vor allen Dingen richtig gut. Ich erinnere mich da noch dran, dass auch da ging es um die Leistung bei den Füchsen Berlin, dass das nicht in dem Verhältnis stand, wie es eigentlich hätte stehen sollen zu der Leistung in der norwegischen Nationalmannschaft. Da warst du richtig einer der herausragenden Akteure in der Phase, das muss man sagen. Ne? 2019 hat Norwegen ja nochmal WM-Silber gewonnen, da warst du dann nicht mehr dabei. Ein Jahr später dazu EM-Bronze geholt, warst du auch verletzt. Wir haben da gerade eben schon drüber gesprochen. Hm. Dafür warst du bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei. Ganz besonderes Erlebnis wahrscheinlich, nicht nur weil es Olympische Spiele sind, sondern auch Asien an sich ein besonderes Erlebnis ist, oder?
Ja, das war schon krass. Ja. Ja, das war ganz besonders. Ich war ja auch in Tokio mit 40 Grad jeden Tag. Gehst ja mit so einem Mundschutz. Aber
Corona damals?
Ja, das war genau. Corona damals, ja. Es war 21,
oder?
Genau. Hat natürlich viel Spaß gemacht. Schon ein cooles Erlebnis.
Bevor wir zurückblicken und darüber sprechen, wie alles begonnen hat. Lass uns einen kurzen Break machen nach diesen doch wirklich schweren Themen, wie man sagen muss. Ich habe eine Schnellfragerunde, entweder oder für dich, vorbereitet.
Okay.
Und wenn du bereit bist, legen wir los.
Jawohl.
Norwegischer Winter oder deutscher Herbst?
Norwegischer Winter.
Training um 8 Uhr morgens oder Videoanalyse um 8 Uhr abends?
Training morgen 8 Uhr.
Netflix oder Gaming?
Netflix.
Handball oder Fußball schauen?
Handball schauen.
Kraft- oder Techniktraining?
Kraft.
Camper oder Schlagwurf?
Camper.
Kantersieg oder Last-Minute-Sieg?
Last-Minute-Sieg.
Siegerbier oder Proteinshake?
Ich muss ja Proteinshake sagen.
Musst du nicht. Frühstück in Paris oder Party auf Ibiza?
Frühstück in Paris.
Und mit Niklas Kirkelücke Skifahren oder mit Emil Jakobsen auf den Golfplatz?
Also ich wollte ja lieber Golf spielen mit Niklas, aber ich muss Golf spielen mit Emil dann sagen, weil ich liebe ja Golf.
Super, danke dir. Wir können das mal auflösen. Du spielst Golf, aber nicht so gut wie Emil Jakobsen.
Nee. Ja, er kann ja richtig gut Golf spielen, ja, leider.
Und ich glaube, Axel ist auch nicht so schlecht, ne? Axel Horn ist auch ein Kandidat, der ziemlich weit vorne ist im Golf. Dein Handicap, hatte ich irgendwann mal gelesen, lag bei 23, als der Artikel, den ich gelesen habe, veröffentlicht wurde. Ich weiß jetzt nicht genau, ich habe nicht geguckt, welches Datum das war, aber erzähl mal, wo bist du jetzt
inzwischen? Also ich bin beim 28 dann.
28.
Aber 23 hört sich gut an, ne?
Ja, okay. Also da ist noch Steigerungspotenzial. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Und was ich auch ganz interessant finde, du bist nicht so sehr wintersportaffin, ne? Das können wir sagen, obwohl Norwegen eine Wintersportnation ist.
Stimmt.
Und tiefer wollen wir da nicht einsteigen in dieses Thema.
Na gut.
Was mich interessiert ist, du hast zwei ältere Brüder und hast einmal erzählt, dass sie deine Vorbilder waren und dass du unbedingt besser sein wolltest als sie. Ich habe einen Zwillingsbruder, mir ging es ähnlich. Ich wollte auch immer besser sein als er, ist mir nicht so häufig gelungen. Wie war das bei euch damals zu Hause? Du bist in Schweden in der Nähe von Göteborg geboren, aber mit der Familie dann, als du, ich glaube, ein Jahr alt warst oder so, ins Umland von Oslo, also nach Norwegen, in die Heimat deiner Mutter umgezogen. Wie ging es zu Hause zu mit den drei Rabauken?
Es war immer viel los, natürlich. Und die beiden haben ja auch Handball gespielt, so ich war ja immer in der Halle mit den beiden und wir haben ja auch draußen von unserem Haus so ein kleines Spielplatz gehabt und da haben wir auch immer Handball miteinander gespielt und ja, das war gute alte Zeiten, ne? Aber wie du gesagt hast, also wir wollten ja immer besser sein und das war ja manchmal auch Schlägerei.
Ja, ja. Also sie waren älter, größer, stärker als
genau
du.
Genau, so, ich hatte ja keine Chance, ja. Leider gehabt. Aber jetzt haben die ja keine Chance gegen mich. Ja.
Sehr gut, genau. Man muss halt einfach nur lange aushalten und dann dreht sich das, wendet sich das Blatt. Ja. Deine Brüder sind ja nicht nur größer, sie sind auch Rechtshänder. Du hingegen wirfst mit links. War das schon immer so? Und war das vielleicht sogar ein Vorteil im Hinblick auf deine Karriere? Linkshänder sind ja nun einfach was Besonderes, weil es gibt nicht so viele davon.
Nee, das stimmt. Natürlich ein Riesenvorteil. Klar. Wer hat das gesagt? Ich glaube, Benko hat mir gesagt, dass ob ich Rechtshänder würde, dann würde ich ja dritte Liga spielen. Also natürlich, ein Riesenvorteil ist das. Aber meine zwei Brüder waren ja auch Kreisläufer. So, die waren ja auch gute Abwehrspieler. Ich habe ja, als ich jünger war, mich nur in Angriff konzentriert. Aber das ist ja auch besser geworden.
Ja, das will ich wohl meinen. Ja, ja. Genau. Aber nochmal zu dem Linkshändertum. Also du warst von Kind auf Linkshänder, also du hast auch Schreiben mit links gelernt. Und es war nie ein Thema, sich das irgendwie abzugewöhnen. Also ich kenne wahnsinnige Methoden, wo die linke Hand auf den Rücken gebunden wird, damit das Kind mit rechts schreibt oder was auch immer. Das war völlig normal bei euch.
Ja.
Ja. Sehr gut. Hat sich gelohnt, würde ich sagen.
Ja, hat sich gelohnt am Ende.
Fakt ist, du hast es anders als deine Brüder nun zum Nationalspieler geschafft, hast seit deinem Debüt 2010 gegen Dänemark, habe ich nachgeschaut, 148 Länderspiele absolviert und 360 Tore erzielt. Du nickst zustimmend, diese Zahl ist dir wichtig, oder?
Nee, nee, okay. Überhaupt nicht.
Welche Erinnerung hast du an das erste Länderspiel? Hat man sowas immer noch im Kopf?
Doch, kann ich mich gut erinnern. Ne? Das war gegen Dänemark, die hatten ja so eine überragende Mannschaft gehabt. Wir hatten ja viele Spieler von der norwegischen Liga mit und ja, und dann spielst du ja gegen, ich glaube, Mogensen, Landin in Tor, also viele überragende Spieler. Ja. Das war schon ein cooles Erlebnis.
Ja. Damals hast du noch in Norwegen für den Erstligisten Haslum HK gespielt. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. 2012 bist du, da haben wir eben schon drüber gesprochen, eingangs als 21-Jähriger dann von zu Hause weg und zu IK Sävehof nach Schweden erstmal gewechselt. So war es, genau, nicht nach Berlin, nicht nach Wetzlar. Für manche ist ja so ein Wechsel ins Ausland in diesem Alter ein großer Schritt, so als junger Kerl mit Anfang 20 irgendwie. Für dich aber war das gar nicht so so ein Riesenschritt, ne? Erzähl mal.
Nee, eigentlich nicht. Also natürlich sehr oft, dass ich bin ja in Göteborg geboren, deswegen kenne ich die Stadt ganz gut. Und ja. Ich hatte ja auch Freunde da. Also,
du sprichst die Sprache, ne?
Ich kann also, auch die Sprache.
Ja, dein Vater, glaube ich, spricht mit dir Schwedisch?
Ist ja, das stimmt, das ist ganz komisch. Also, wenn ich einen Schwede treffe, dann rede ich sofort Schwedisch. Aber mit meinem Vater, er redet ja nur Schwedisch und ich antworte immer nur auf Norwegisch.
Ja, ist das ganz, so? Ja, das ist ganz komisch. Lustig. Ja. Herausfordernder war, glaube ich, dann der Wechsel ein Jahr später, ne? Also als es dann in die Bundesliga ging zur HSG Wetzlar. Welche Erinnerung hast du da an die Anfänge in Deutschland? Das war 2013, ist da, auch schon ein paar Jahre her.
Ja, das war schon ein Unterschied. Ich konnte ja damals nicht die Sprache. Und am Anfang war das natürlich schwer, aber wir waren ja auch viele Ausländer in dieser Mannschaft. Das hat natürlich viel geholfen. Aber das war schon ein cooles Erlebnis.
Ihr habt euch dann, ganz kurz, ups, fällt mir hier fast die Kaffeetasse runter. Also ihr habt dann alle kein Deutsch gesprochen, sondern euch mit Englisch erstmal beholfen? Oder
wie, genau.
Wie war das? Und die Deutschen haben dann auch Englisch gesprochen? Oder?
Ja, schon ein bisschen, ja. Okay. Aber wir waren schon viele Ausländer in diesen Zeiten. Ich glaube, wir waren insgesamt 12 Ausländer. Wir hatten ja Auswärtsspiele, wo wir hatten so eine Ausländerkabine und eine deutsche Kabine. So, okay. Aber ich kann mich ganz gut erinnern, die erste Zeit in Deutschland, hat richtig viel Spaß gemacht. Das erste Bundesligaspiel mit den Fans, Stimmung, es war ja was ganz anders und ja, was soll ich sagen, also das war richtig cool
Dann hast du aber Deutsch angefangen irgendwann zu lernen, weil ich habe irgendwo mal gelesen, du hast dann gesagt, also ganz ohne Deutsch geht es dann auch nicht in Deutschland, irgendwie hast du Deutschunterricht genommen oder?
Nee, ich hab Deutsch eigentlich nur in der Kabine gelernt.
Ah, okay.
Deswegen,
der Torwart hat dir Deutsch beigebracht.
Ja, genau. Ich rede ja Deutsch, wie ich Norwegisch rede, also grammatisch weiß.
Ja, so. Ich finde, du machst das gut, wir können ganz ehrlich sagen, dass du ein bisschen Bammel hattest vor dem heutigen Auftritt hier.
Ja.
Ich habe versucht, dir letzte Woche diese Sorge zu nehmen, weil ich finde, dass du ganz ausgezeichnet Deutsch sprichst.
Ja, danke dir.
Ein bisschen wie ein Schweizer, muss ich sagen. was irgendwie kurios ist, weiß nicht, woher das kommt. Aber nee, du machst das auf jeden Fall gut. Erzähl weiter, wie ist es in der Kabine zugegangen, als du Deutsch gelernt hast?
Nee, also das ist ja so, du musst ja eigentlich die Sprache lernen. Also das ist ja halt so. Ich habe ja auch eigentlich lange Zeit gebraucht, die Sprache zu lernen. Aber ich habe mich, ich glaube, das war nach einem Jahr, habe ich diese Entscheidung getroffen, okay, jetzt geht's los, jetzt muss ich was machen, weil es kann ja nicht so weitergehen. Bin ich auch nach Berlin gewechselt und die hatten ja auch so eine Regel in Mannschaft, dass du kannst ja nur... Ich glaube, für einen Monat kannst du deine Sprache reden oder irgendwelche andere Sprache reden.
Ja.
Aber nach einem Monat musst du Deutsch sprechen.
Ja.
Und das hat mir sehr viel geholfen.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Manchmal braucht es ein bisschen Druck, ne?
Ja, genau. Ja. So ist das einfach.
Weißt du. Wir haben vorhin schon über ihn gesprochen. In Wetzlar war Ivano Ballstein Mitspieler. Wie war das mit einem solchen Topstar zusammenzuspielen? Der ist ja nun, ich habe das nochmal nachgeguckt, der ist 5 aufeinanderfolgenden großen internationalen Turnieren damals MVP geworden. Das muss man auch erstmal schaffen. Ich weiß nicht, das hat Gitze bislang noch nicht hingekriegt. Vielleicht schafft er es, aber wie war es mit ihm?
Es war überragend. Das war wirklich eine unfassbare Zeit. Ich habe ja auch gesagt, dass er hat ja mich so viel geholfen.
Was hat er denn da gemacht? Erzähl mal. Also hat er dich beiseite genommen und gesagt, löst mal diese Situation so und so? Oder,
ja, also das war ja so. Bei jedem Training hat er, sag mal, nach dem Training ist er zu mir gekommen, okay, jetzt bei dieser Situation musst du einfach so machen. Und wenn du herkommst, musst du immer werfen, dann musst du immer so was machen. Und Er hat ja uns immer in überragende Position gebracht, ja. In diese Zeiten.
Weil er ein guter Spielmacher auch war,
ja,
ne?
Er war ein überragender Spielmacher, ja. Und wir konnten ja, also ich hatte ja Würfe von 7 Meter manchmal, also 10 Mal pro Spiel, weil er so gut war, ja. So ein guter Spielmacher war und ja, wie ich gesagt habe, das hat mich unglaublich viel geholfen und er hat mich richtig gut geholfen auf dem Weg, also mit meiner Entwicklung.
Ja. Klingt wie ein Pate, ne? Also wie jemand, der einen begleitet und so ein bisschen an die Hand nimmt, ganz toll.
Genau.
Du bist ja dann 2 Jahre in Anführungsstrichen nur in Hessen geblieben. Du hast mal gesagt, dass Wetzlar aber der wichtigste Teil in deiner Handballkarriere war. Genau deshalb, was du gerade beschrieben hast? Also weil jemand wie er dich dort an die Hand genommen hat, dir wichtige Dinge gezeigt hat? Oder
auch, ja. Aber ich muss auch sagen, die haben ja auch geholt, als ich richtig jung war. Und die haben an mich geglaubt. Auch der Trainer damals, Kai Wandschneider, hat er mir richtig viel Vertrauen gegeben und auch viel Spielzeit gegeben. Das ist ja auch unglaublich wichtig in dieser Phase.
Zur Entwicklung, ne?
Das, ja, genau. Dazu bei. Und ich konnte auch Fehler machen bei ihm und die, also Wetzlar als Verein, auch Mitspieler und Trainer, die haben ja mich wirklich die ganze Zeit unterstützt. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass also deswegen ist das auch so eine Riesenbedeutung für meine Karriere.
Ja. Ja. Schön, das zu hören. Ich hoffe, in Wetzlar hört man das. Mhm. Ansonsten schicken wir mal eine Kopie da irgendwie hin. Sollen die mal hören, wie du über sie sprichst. Du bist dann 2015 dann nach Berlin gewechselt zu den Füchsen, die ja auch damals schon internationale Ambitionen hatten. So kann man das, glaube ich, sagen. So richtig gut gelaufen ist da anfangs vielleicht aber gar nicht so. In der Rückschau ist das so. Also überragende Leistung in der Nationalmannschaft haben wir eben schon besprochen. Beim Verein hakte das so ein bisschen. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, also ich hatte ja am Anfang nicht so viel gespielt. Das läuft ja am Anfang nicht so gut. Ja. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht. Und dann eigentlich, wann ich mich so diese Entscheidung getroffen habe, dass ich weggehe zum Westbrem, also sag mal im November 2016. Ja. Wann ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich eigentlich viel besser gespielt nachher.
Das ist kurios, ne?
Ja, das ist wirklich komisch.
Vielleicht irgendwie befreit gewesen? So,
dass ja, kann sein, ne?
Ja. Vorher hast du dich vielleicht so unter Druck gesetzt, dass du sagst, Mensch, ich bin jetzt 2. Station in Deutschland, Füchse Berlin, ich muss mich hier irgendwie durchsetzen, ich muss gut sein. Und dann klappt es irgendwie nicht so richtig, man verkrampft und spielt plötzlich befreit, wenn man weiß, okay, hier geht die Tür bald wieder zu, eine andere geht auf. Das ist komisch.
Ja.
Ja. Aber es ist gut ausgegangen in Berlin trotzdem noch für dich, weil du bist Vereinsweltmeister geworden.
Ja,
zweimal sogar.
Ja, genau.
Und im Finale dann beide Male mit Berlin?
Beide Male mit Berlin,
ach, krass,
ja, genau.
Krass,
okay. Wir haben das erste Jahr haben wir gegen Westbrem im Finale gewonnen.
Ja, da warst du mit 2 Treffern in der Verlängerung, das habe ich noch gefunden, dran beteiligt, sagen wir es mal so.
Ja.
Das war und das zweite Jahr war, weißt du das?
Dann haben wir Finale gegen Paris gewonnen.
Ja, okay. Kommen wir auch nochmal zu.
Ja.
Auch eine schöne Stadt.
Ja.
Schöner Verein. Also es ist gut ausgegangen und Titel zu gewinnen treibt dich an, hast du ja gesagt. Und deswegen bist du auch nach Flensburg im vergangenen Sommer gekommen. Ich habe die Worte noch im Ohr. War dein Titelhunger dann auch der Grund, dass du 2017 nach Ungarn gegangen bist? Du hast ja eben schon gesagt, Westbrem war dann deine nächste Station. Oder war es da eher dann doch die Abenteuerlust, dass man sagt, Mensch, so jetzt habe ich Deutschland gesehen, jetzt weiß ich, Ungarn ist auch ganz schön. Abenteuerlust, was war's?
Nee, natürlich, ich hatte ja damals auch Deutschland probiert, wollte was anderes probieren. Und die Westbrem wollte ja mich unbedingt haben. Und Westbrem ist ja auch eine großer Verein in Welthandball.
Deswegen wird da nächste Saison Lukas Jørgensen auch spielen.
Genau. Und ja, also ich wollte ja was anderes probieren.
Deutsch musstest du lernen, sonst hätte das mit der Bundesliga nicht so richtig gut funktioniert. Hast du ja gerade schon erklärt. Wie aber sah das denn in Veszprém aus? Musstest du und hast du Ungarisch gelernt?
Nee, ich habe leider kein Ungarisch gelernt. Wir waren ja auf, ich glaube, 2-3 ungarische Spieler in Mannschaft. Sonst waren nur Ausländer. Und wir haben ja die ganze Zeit nur Englisch gesprochen und auch die Trainer. Also
das ist im Ausland häufig so, ne?
Ja, ja. So, es war nur Englisch, du hast nur Englisch gehört. Und ja, da lernt man ja oft nicht die Sprache.
Ja. Ungarisch soll sehr komplex sein.
Ja, das ist wirklich, wirklich schwer.
Ja, also es gibt einen Bezug zur finnischen Sprache, habe ich mir angelesen, aber die sind trotzdem nicht gleich. Also die sind zwar verwandt, aber der Deutsche und der Finne, die verstehen sich nicht, wenn sie miteinander reden in ihrer jeweiligen Heimatsprache, sagen wir es mal so. Du bist ja in Ungarn 6 Jahre insgesamt geblieben, hast dann erst ja bei Veszprém gespielt und dann bist du zum Erzrivalen Csiget gewechselt. Das wäre ja in etwa so, als würdest du jetzt nächste Saison sagen, ich verlasse Flensburg und gehe nach Kiel. Macht man sich da eigentlich Gedanken drüber als Handballer, wie die Fans sowas finden? Da habe ich mich gefragt. Das ist irgendwie doch kurios, oder?
Ja, das ich hatte auch Glück gehabt. Ich habe diese Wechsel gemacht in Corona-Zeiten und wir hatten ja am Anfang fast kein Zuschauer. So, ich habe das nicht so richtig gemacht. Natürlich gab es ein paar Vermeldungen beim Social Media und sowas, aber sonst war das nicht so schlimm.
Ja, also weil die Halle sowieso leer war.
Ja, genau.
Die Zeit in Ungarn war sportlich, aber äußerst erfolgreich, ne? Also du bist Meister und Pokalsieger geworden, hast Champions League gespielt und dann hattest du offensichtlich Lust, tatsächlich eine neue Sprache zu lernen und bist nach Frankreich gewechselt, Paris Saint-Germain. Wie ist das, wenn man da ein Angebot von so einem Club irgendwie bekommt? Es gibt ja nun nicht so viele Vereine auf der Welt, die so eine Strahlkraft haben und ja auch über so potente Sponsoren verfügen, so will ich das mal sagen. Also wie ist das? Wie war das damals, als du ein Angebot da hattest?
Cool, natürlich. Cool. Das war auch so ein Riesen.
Also denkt man da so, ja, Jackpot, so Paris, geile Stadt, geiler Verein, gibt gutes Geld zu verdienen.
Ja, aber natürlich. Also Titel. Das klingt ja gut. Es klingt ja natürlich gut. Die haben ja eine starke Mannschaft. Du können ja Titel gewinnen. Ja. Das war ja auch, muss man auch sagen, also das war auch so ein Riesenunterschied von Ungarn nach Paris zu ziehen.
Ungarn war eher ein bisschen beschaulich.
Ja, ich, ne? Und dann kommst du ja zu meiner Großstadt, also richtig, ist ja riesig. Ja. Und das war ja komplett Neues für mich und meine Familie. Aber natürlich, das war auch eine coole und geile Erlebnis für uns. Aber ich muss ja auch sagen, ich mag ja lieber in so eine kleinere Stadt zu wohnen. Ne?
Ja, wir haben im Trainingslager mal einen Interviewtermin zusammen gehabt, da hattest du mir das schon erzählt, wie gerne du auch in Handewitt zu Hause bist. Wir kommen dann nachher nochmal drauf zu sprechen. Ich würde gerne noch ein bisschen in Paris bleiben, weil das eine haben wir gerade eben schon gesagt, Großstadt, also ein ganz anderes Umfeld, ne? Titel, großer Name, gutes Geld zu verdienen, aber auch eine Mannschaft mit Weltstars, wie zum Beispiel Nikola Karabatic, mit dem du zusammen gespielt hast. Wie ist das, wenn man sich darüber Gedanken macht, den Verein dorthin zu wechseln und dann sieht man plötzlich, wer da alles spielt. Also macht das einen zusätzlichen Reiz irgendwie aus oder sorgt das für Druck oder ist das vielleicht sogar etwas, wovor man Angst hat, weil man irgendwie zu großen Respekt vor solchen Leuten hat? Wie ist das?
Also wie ist das? Das ist natürlich
Kann ja auch einen einschüchtern, ne?
Ja, also das macht mich natürlich stolz, dass ich mit so vielen guten Spielern gespielt habe. Natürlich hast du einen riesen Respekt für die alle. Also keine Angst hast du ja nicht, aber das ist ja ganz besonders, dass du auf dem Feld stehst mit Karabatic. Also der so ein riesen Weltstar ist. Und,
ja. Was hat dich beeindruckt an ihm?
Er war damals 39, ja, glaube ich. Aber er war eine richtige Maschine. Er hat sich wirklich zerstört jeden Tag beim Training und was eine Mentalität und Energie er hat. Das war wirklich schon cool zu sehen.
Ja, aber das ist, glaube ich, das Mindeste, was die bringen müssen, damit die in diesem Alter eben auf dem Niveau noch mithalten können. Ne? Das ist im Fußball mit Cristiano Ronaldo ähnlich. Ne? Der ist natürlich auch outstanding vom Alter her, aber eben einfach auch körperlich, weil der sich so quälen kann und so ein Mindset hat, einfach in der Lage, das so ein Pensum abzuliefern irgendwie. Ne?
Mhm.
Ja. Sehr beeindruckend. Nicht nur, dass er sich irgendwie quält und eine gewisse Energie wahrscheinlich irgendwie mit sich bringt, sondern auch als Persönlichkeit so im Umgang. Wie würdest du das beschreiben? Also ein cooler Typ?
Ja, richtig cooler Typ. Er hat ja auch so einen riesen Respekt von allem, von was er gemacht hat und man hörte einfach zu, wann er redete. Aber ja, also er ist ein guter Typ, netter Typ und auch ein ruhiger Typ.
Wenn man, wir haben das ja eben jetzt schon gesagt, mit so herausragenden Persönlichkeiten zusammengespielt hat und mit denen in der Kabine sitzt oder im Flugzeug, im Bus stundenlang irgendwie verbringt, dann lernt man die ja auch ein bisschen näher kennen, sagen wir es mal so. So. Freundschaften auf dem Niveau weiß ich nicht, wie gut man dort Freundschaften schließen kann. Ich glaube, dass das ein bisschen schwieriger ist, weil man halt auch nicht über Jahrzehnte zusammen irgendwie ist, sondern nur Lebensabschnittsgefährte sozusagen. Aber trotzdem gibt es natürlich Menschen, an die man ein bisschen näher irgendwie rankommt, so über diese Gemeinsamkeit. Und wer in der Rückschau ist, hat dich vielleicht sogar so sehr beeindruckt, dass du irgendwann mal deiner Tochter davon erzählen willst, weil er dir irgendetwas mitgegeben hat. Fällt dir da irgendetwas ein?
Also handballerisch meinst du?
Als Persönlichkeit.
Persönlichkeit, es gibt ja viele eigentlich.
Vielleicht ist es auch einer in Flensburg, ich weiß es nicht.
Also, ja, bestimmt. Ja. Es gibt ja... In Flensburg haben wir ja also wir haben ja so viel Qualität und es gibt ja so viele Spieler, die sind ja so talentiert und auch so eine Mentalität, was die haben. Das ist schon cool. Mhm.
Kurze Verschnaufpause haben wir uns, glaube ich, verdient. Vielleicht aber auch das Gegenteil von einer Verschnaufpause, weil wir noch eine Schnellfragerunde haben, nämlich Teil 2, ein Blick hinter die Kulissen. Wir haben schon Flensburg genannt. Wir wollen mal schauen, was da so dir zu entlocken ist. Wer kommt immer zu spät?
Wer kommt immer zu spät? Also keiner kommt zu spät, aber Emil Jakobsen kommt ja immer eine Minute vor dem Video, aber das macht er mit Absicht. So.
Wer redet am meisten?
Benjamin Buric.
Wer ist der Lustigste?
Ich sage Kevin Müller.
Wer ist der schlechteste Verlierer?
Axel Holgen.
Wer wird im Training immer hochgenommen?
Simon Pittlicker.
Wer steht am längsten vor dem Spiegel?
Das ist eine gute Frage. Ich sage Dom Novak.
Tatsächlich?
Ja. Alter, Spaß.
Wer hat den schlimmsten Musikgeschmack?
Benjamin Buric.
Wer braucht beim Essen am längsten?
Marco Gilgic.
Wer wäre vermutlich auch ein guter Trainer?
Simon Pütlik.
Wer dürfte nicht mit deiner Tochter ausgehen?
Axel Heugen.
Danke dir. Also, wir haben jetzt zweimal den Namen Axel Horgen gehört. Das schreit nach Aufklärung. Wieso ist Axel Horgen ein schlechter Verlierer?
Ich habe ja oft mit denen Golf gespielt. Wir spielen ja auch Fußball jeden Tag zum Warm-up. Und er ist ein richtig schlechter Verlierer.
Was macht er? Tritt er die Mülltonne kaputt?
Ja, oder? Also beim Golfplatz, dann... Dann, ja,
nee. Man kann das
nicht, er ist ein schlechter Verlierer.
Man darf einfach das nicht erzählen. Nee, sehr gut. Genau. Und warum dürfte er nicht mit deiner Tochter ausgehen? Ich muss dazu sagen, ich glaube, wir haben ja diesen Instagram-Kanal Studio Hölle Nord. Wer den noch nicht kennt, dem sei dieser Kanal hier mit ans Herz gelegt. Und da, immer wenn es um Axel Horgen geht, kriegen wir Nachrichten, dass es doch mal Zeit wird, dass dieser Mann hier in dem Podcast auftaucht. Und er scheint sehr beliebt zu sein bei den Frauen. Ja, also, ich denke, wir werden das ihm nochmal erzählen, aber warum darf er nicht mit deiner Tochter ausgehen?
Also Axel ist ja mein Zimmerkollege total
Landsmann.
Landsmann, ja genau. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber...
Ich frage ihn das selber.
Ja,
so machen wir das.
Ist besser so.
Ja, okay, werden wir ernst. Du hast in europäischen Topclubs gespielt, wir haben es schon gesagt, große Erfolge gefeiert. Natürlich, weil die Mannschaften hohe sportliche Qualität hatten. Was aber würdest du sagen, war mindestens genauso wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger als das reine handballerische Vermögen, was du da vorgefunden hast? Also sowas wie, weiß ich nicht, Teamgeist oder Resilienz oder... vielleicht ein besonderer Trainer, der eine besondere Art der Ansprache hatte oder eine besondere Taktik gewählt hat oder sowas. Was hat oftmals diese Mannschaften so erfolgreich gemacht, in denen du gespielt hast?
Ich glaube, es geht ja um die Mentalität, jeden Tag richtig gut und hart zu trainieren und dass du dich jeden Tag verbessern kannst. Wenn du viele Spieler so hast, dann wird es auch besser.
Dann steigt die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs.
Genau.
Ja,
ich hatte auch ein paar Trainer, der richtig, was soll ich sagen, also die haben uns jeden Tag richtig, also wir haben ja richtig hart trainiert, wir haben ja auch so richtige klare Ansage. Ja. Und da musst du ja immer vorbereitet sein und du musst ja immer 100% da sein.
Also du hast Trainer gehabt, die dich gefordert haben?
Gefordert haben, ja genau. Mhm. Ich glaube, das hat auch so viel geholfen, also zum Erfolg. Also in diesen Mannschaften, ne? Es gibt ja Unterschiede bei jeder Mannschaft. Manchmal, also manche braucht das nicht, manche braucht das.
Ja. Das ist individuell, genau.
Genau.
Wenn wir auf die SG Flensburg-Handewitt gucken, was macht euch so besonders?
Natürlich, dass wir richtig viele gute Spieler haben. Das ist wirklich Wahnsinn. Wir haben ja so viel Qualität in dieser Mannschaft, so viel Talent. Und die jungen Spieler, die sind ja richtig also mental stark. Und die mentale Sache ist immer da beim jedem Training und das ist wirklich was Besonderes, was wir hier haben, also wo du beim jedem Training wirklich 100% da sein musst.
Ja, also die Bereitschaft ist einfach nicht nur körperlich gegeben, alles zu tun, sondern auch
Das ist auch so bei der Bundesliga, dass du so viele Spieler hast, du sind ja so oft unterwegs und du hast ja so wenig Training zwischen die alle Spiele und Manchmal ist das so, du bist ja richtig müde. Manchmal nach dem Spiel gehst du zum Training, denkst vielleicht, ach, heute wird ruhig, aber hier ist wirklich ja. Full Gas die ganze Zeit und das ist wirklich cool. Ja? Alle wollen sich verbessern und ja, also ich habe auf jeden Fall keine Chance, ob ich so 50% gebe beim Training. Das geht nicht. Ja.
Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das ist natürlich das, was man auch von der Profimannschaft erwarten kann, dass sie immer bereit ist, immer Vollgas gibt. Natürlich ist das auch menschlich, dass es Dellen gibt. Ne? Das ist ja auch klar. Ja. Wir versuchen ja alle, unseren Job so gut wie möglich zu machen, aber wir sind eben auch Menschen. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Mannschaft noch so ein bisschen auf der Suche ist, nach ihrer optimalen Besetzung, nach der richtigen Balance, nach dem richtigen Mindset, bisweilen vielleicht auch nach der richtigen Strategie. So. Und das gilt nicht nur für die Mannschaft, sondern auch so ein bisschen vielleicht für den Verein. Deswegen bin ich gespannt, wie das weitergeht, auch jetzt über den Sommer hinaus, wenn sich ja so ein, ja, ich sag mal, so ein Umbruch 2.0 da irgendwie nochmal jetzt so ein bisschen ankündigt. Du bist ja einer der erfahrensten Spieler, der viel rumgekommen ist. Wie siehst du das? Wo steht der Verein aktuell und was fehlt ihm vielleicht noch, um an die großen Erfolge der Vergangenheit wieder anknüpfen zu können?
Also momentan, also wir stehen ja jetzt auf zweiter Platz, dritter Platz mit einem Spiel weniger als Berlin, aber wir sind ja auf dem richtigen Weg, 100%. Wir können also viele Sachen besser machen, natürlich, aber ich muss auch sagen, das sieht ja auch richtig gut aus. Wir haben ja gesagt, dass wir wollen uns weiterentwickeln diese Saison. Wir hatten ja auch Phasen, die richtig gut waren. Wir haben ja auch so, sagen wir mal, schlechtere Phase gehabt. Das gehört natürlich dieses Sport zu, aber wir wollen natürlich da oben bleiben. Ne? Wir wollen ja den nächsten Schritt machen und wir sind ja hungrig für den nächsten Schritt zu machen. Und ja, das wird auch, müssen wir auch sehen, ja, die nächsten paar Monate, wie das aussieht. Ja.
Das wird ganz interessant, alleine auch, weil sich personell natürlich einfach noch mal ein bisschen was tut. Unabhängig von dem Sportlichen jetzt, dass natürlich die entscheidende Phase beginnt, wo man in der European League den Titel gegebenenfalls verteidigt, das muss ja das Ziel sein und wo man versucht, sein sportliches Ziel zu erreichen, nämlich die Champions League-Qualifikation und sich dann natürlich auch personell dementsprechend eben aufstellt für die neue Saison. Ich hatte das ja eben schon gesagt, so eine Art Umbruch 2.0 würde ich das vielleicht mal nennen. Einige Sachen sind klar, einige Sachen sind noch nicht klar. Was mich interessiert ist, ist das eigentlich ein Thema innerhalb der Mannschaft, dass man jetzt schon weiß, so jemand wie der Kapitän Johannes Goller wird nächste Saison gehen oder wie gegebenenfalls Simon Püttlik. Also spricht man über solche Themen oder ist man innerhalb der Mannschaft einfach so in diesem Moment gefangen, dass nichts anderes zählt und es nicht darum geht, wer ist nächste Saison noch da oder wer kommt nächste Saison oder wie auch immer. Für uns ist es ein großes Thema, muss man sagen, für die Fans natürlich auch.
Ja, das verstehe ich. Aber für uns ist das so. Also im Kopf ist eigentlich nur das nächste Spiel. Ja. Und man denkt ja nicht darüber, die nächste Saison, das ist wirklich zu weit weg. Ja, wir konzentrieren uns einfach für das nächste Spiel und für die nächsten 2 Punkte. Ne?
Ja, auch wenn ich dir das glaube, dass du dich auf das nächste Spiel konzentrierst, wann immer das auch so dein persönliches sein wird, wirst du mitbekommen haben, dass Amerik Min nächste Saison euch verstärken wird. Aus Frankreich kommt der Franzose, aus Nantes kommt der Franzose, so soll es richtig lauten. Kennst du ihn persönlich? Hattest du Kontakt zu ihm also, als jemand, der Französisch kann?
Nee, also ich spreche ja nicht gut Französisch. Aber ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe oft gegen ihn gespielt und er ist ja ein überragender Spieler, der richtig gute Sachen macht. Und, ja.
Bei der EM gesehen, war sehr auffällig, wie ich fand.
Ja, er ist ja wirklich überragend. Er macht ja viele unglaubliche Dinge und Dafür freuen wir uns natürlich.
Du sagtest eben, du sprichst nicht so gut Französisch. Wie gut ist dein Französisch? So gut wie dein Deutsch? Oder?
Nee. Also ich kann ein bisschen verstehen, aber reden kann ich nicht, leider.
Okay. Ich hatte tatsächlich vermutet, dass das ein bisschen anders ist, dass du auch Französisch gelernt hast. Dafür warst du vielleicht auch nicht lang genug da. Ne?
Also ich war 2 Jahre da, konnte das schon besser machen, aber wir waren ja auch viele Ausländer und ja. Ich hatte ja auch ein paar skandinavische Freunde da. Und,
aber wie glaubst du, also das ist ja relativ, das ist ein Franzose, der nach Deutschland kommt und ich weiß, dass er jetzt schon mal Deutschunterricht irgendwie bekommen hat. Trotzdem ist das ein großer Schritt, glaube ich, und du hast ja nun diesen Schritt irgendwann auch mal getan. Was glaubst du, was wichtig für ihn sein wird, wenn er hier nach Flensburg kommt? Also, dass er jemanden an der Seite hat, der sich um ihn kümmert? Braucht er eine Art Patenschaft oder irgendwie sowas? Was glaubst du, ist da wichtig, damit der sich hier wohlfühlt und für euch natürlich den absoluten Mehrwert hat, nämlich Leistung bringen kann?
Nee, also wir wollen ja gern, dass er wohlfühlt. Das ist ja wichtig. Wir müssen ja ihn gut in Mannschaft bringen, natürlich. Und ob wir ihm helfen kannst, keine Ahnung, mit der Sprache oder mit dem Umzug oder sowas, müssen wir das machen, natürlich. Also, das ist,
mal zum Essen einladen.
Genau, zum Essen einladen.
Nur nicht nach Dänemark, das Essen soll nicht so gut sein.
Nee, genau, ist besser hier in Deutschland.
Ja, genau, sehr gut. Apropos kümmern, jeder hat in der Mannschaft ja eine Aufgabe. Welche Aufgabe hast du?
Ich habe das Wäscheamt.
Wäscheamt, du musst also die Schmutzwäsche
zum Wäscherei bringen.
Okay, zur Wäscherei bringen. Immerhin nicht selber waschen, sondern nur abgeben.
Ja, nur abgeben. Ja. Also zum Glück, ist halt nicht so schlimm. Also liegt ja auch auf dem Weg nach Handewitz, also zu mein Haus.
Ja, du sagst nicht so schlimm. Was ist das schlimmste Amt, was man haben kann?
Wäscheamt.
Wäscheamt ist das Schlimmste?
Bestimmt. Aber ist nicht so schlimm.
Was hättest du denn gerne?
Gute Frage. Axel, welches Amt hat Axel? Er macht ja gar nichts.
Axel macht nichts.
Aber also, siehst du, ich weiß ja nicht, welches Amt er hat. Also,
Passwesen.
Kann sein. Also er macht ja nichts.
Okay, also du hättest gerne das Amt von Axel, egal was er macht.
Du kannst ja ihn fragen, welches Amt er hat.
Genau, ich werde ihn fragen.
Weil ich kenne das nicht.
Sehr gut. Paris, Berlin, 2 europäische Metropolen, in denen du gelebt hast. Seit letzten Sommer ist nun das beschauliche Handewitt, du hast das gerade eben schon genannt, dein Zuhause. Vermisst du das Großstadtleben?
Nee.
Die Ruhe ist natürlich das eine, ne? Vor die Tür zu gehen und ein riesiges Angebot, ich sag's mal, an Kulinarik und Kultur irgendwie zu haben, ist natürlich das andere. Du hast nun beide Welten ja irgendwie dann auch kennengelernt. Wie stellst du dir das perfekte Leben für dich und deine Familie vor?
Eigentlich so wie hier in Handewitt. Ja, also so, das ist so wie meine Heimat in Lillestrøm. Ja. Ganz ruhig. Stadt ist nicht zu groß.
Also kann man, du hast das jetzt schon häufig betont, diese große Stadt. Ist das erdrückend für dich, also wenn das so riesig ist, oder kommst du dir da verloren vor? Was ist das Gefühl in der großen Stadt?
Also mein Gefühl ist so ein bisschen stressig.
Okay.
Auch zum Beispiel in Paris war das war immer viel los mit Polizei, Krankenwagen, also du hörst ja das
große Geräuschpegel.
Ich brauche ja meine Ruhe, sozusagen.
Okay. Ja, aber ich kann das gut nachvollziehen. Ganz viele, ich komme ja nicht von hier oben, sondern ein bisschen weiter südlich aus Schleswig-Holstein. Und ganz viele meiner Freunde und Schulkameraden sind damals nach Hamburg gegangen, ob sie nun studiert haben oder einfach, ja, weil sie da das Großstadtleben, weil sie darauf Lust hatten. Und für mich war das immer nie irgendetwas, weil mich hat das gestresst irgendwie. So. Ja. Also es ist zu laut, zu viele Einflüsse. Ich gehe gerne mit dem Hund in den Wald spazieren. Das lädt besser die Akkus auf, als einen Kaffee in einer Großstadt irgendwo zu trinken. als du im Sommer nach Flensburg gewechselt bist, war die Zusammenarbeit ja nun zunächst befristet auf ein Jahr. Wir haben da schon mal drüber gesprochen im Trainingslager. Ich habe das eben gerade gesagt. Hast du mir schon gesagt, ja, aber schon damals war dein Ziel eigentlich, dass du jetzt länger hier bleibst. Du hast dich ja auch nicht nur durchgesetzt, muss man sagen, sondern du hast ja auch bis zu deiner Verletzung hier eine tragende Rolle eingenommen. Und wenn du nun auf diese Zeit zurückblickst, hast du dir das so vorgestellt, dass das so gut für dich laufen wird? Oder hattest du ein bisschen Sorge, auch vor dem Hintergrund, Mensch, ich bin jetzt auch keine 27 mehr, so, wie waren deine Gedanken, als du herkamst und was davon ist wahr geworden und...
Also das war ja so, ich glaube, keiner hatte Erwartungen von mir an. Und, ja.
Ich habe ganz, ich sage das einmal ganz kurz, ich kretsche da mal rein, ich habe ganz hässliche Kommentare gelesen. Also in sozialen Netzwerken stand irgendwie geschrieben, hilft uns nicht weiter, hol mal noch einen, weil Rückraum rechts ist immer ein Problem, fällt immer aus. Ich habe ganz komische Sachen irgendwie gelesen, wo ich mir dachte, okay, gut, aber guckt euch doch mal den erstmal an. So. Insofern gab es eher das Gegenteil von Erwartungen. Also, ist das Gegenteil ist nicht, aber also noch weniger als Erwartungen gab es.
Ja, genau. Und natürlich, ich wollte ja was zeigen. Ja. Aber ich muss ja auch sagen, ich war ja auch überrascht, wie das alles her war, also mit den Fans, mit dem Verein, auch die Mitspieler, wie gut die mich unterstützt haben von Anfang an, auch mit den Fans, dass die Emo hat uns immer unterstützt. Und diese Stimmung, was her ist in der ganze Stadt, ist ja was Besonderes. Ne?
Und das wirkt leistungsfördernd? Also das wirkt sich positiv auf deine Leistung aus?
Ja, ja. Das muss ich sagen, also von Anfang an. Aber ich habe auch mich vorgestellt, länger zu bleiben. Ich wollte ja eine gute Leistung bringen. Natürlich, ich wüsste ja, dass ich kann. Natürlich hat das mich überrascht, dass es so schnell gelaufen ist. Aber ich habe ja natürlich an mich selber geglaubt die ganze Zeit. Und das ist auch wichtig, in diesem Sport.
Wir haben über Mindset von geredet, ne? Ja. Und über das Mentale an sich. Das spielt natürlich eine Rolle, nicht nur bei einem 20-Jährigen, sondern auch bei einem Mit-30er.
Und ich muss ja auch sagen, also von Anfang an hat Handball richtig viel Spaß gemacht wieder. Und das ist auch so ein Unterschied von vielleicht früher oder was soll das sein? Das hilft natürlich, wenn du Spaß hast mit Handball und auch wenn du dich wohlfühlst. Und das habe ich ja von der erste Tag, ja.
Das sieht man auch. Ich finde, das strahlst du auch aus. Und ich kann das nur aus meiner persönlichen Perspektive natürlich beurteilen. Das erste Spiel habe ich gesehen, das erste Testspiel. Und da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, das wird eine Verstärkung für die SG sein, solange du natürlich verletzungsfrei bleibst, weil du ein paar Sachen da schon gemacht hast, die einfach mich beeindruckt haben und auf Erfahrung zurückzuführen sind und auf Qualität natürlich auch. Also ruhig geblieben in bestimmten Situationen. Nicht irgendwie wild oder hektisch oder irgendwie sowas. Und wir erinnern uns, das erste Spiel in Dänemark war nicht ganz so reibungslos. Aber ja, genau. Inzwischen reden die Leute auch ganz anders über dich, das muss man auch sagen. Und wenn man mit anderen über dich spricht, dann heißt das vor allen Dingen aus der Mannschaft oder aus dem Umfeld immer wieder, dass du so enorm wichtig für dieses Gefüge bist. Also auch außerhalb des Platzes einen großen Mehrwert irgendwie für diese Mannschaft hast. Und was ist damit gemeint? Also was gibt Kent Robin Tönnesen dieser Gruppe? Außer einen guten Schlagwurf und eine gute Abwehrleistung.
Das ist eine gute Frage.
Lauter gute Fragen heute.
Gute Frage. Ja, du hast viele gute Fragen heute.
Also es geht ja ganz offensichtlich darum, dass du eine bestimmte Ausstrahlung auch innerhalb der Kabine hast. Also dass du vielleicht von deinem großen Vorbild etwas übernommen hast und anderen Spielern hilfst oder eine gute Stimmung verbreitest oder vielleicht auch die Stimmung hebst, wenn es irgendwie nicht so gut ist oder andere Perspektiven reinbringst. Was glaubst du, also fällt es dir überhaupt auf? Vielleicht fällt es dir auch gar nicht auf und du sagst, ich weiß gar nicht, ich bin einfach ganz normal.
Ja, ich bin ja ganz normal. Also gute Laune vielleicht kann sein.
Ja. Aber du bist ja kein Clown. Du bist nicht der in der Kabine die ganze Zeit die Späße macht, oder?
Nee. Ich bin ja ganz ruhig, ja. Ich bin ja auch älter geworden. Ne? So, ja, vielleicht die Ruhe.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Wir werden nochmal die anderen fragen.
Ja, ist besser so.
Wir fragen Axel nochmal. Ja. Axel, ich vergesse da nicht die eine oder andere Frage, die wir ihm nochmal zu stellen haben. Inzwischen wurde ja dein Vertrag nun auch verlängert und beinhaltet eine Option für ein weiteres Jahr, also bis 2028, dann wärst du 37?
Ja,
glaube ich.
Am Ende, ja.
Genau, am Ende. Und das klingt irgendwie so nach Karriereende. Was ist der Plan? Also hier in Flensburg zu spielen, bis es nicht mehr geht und dann, weiß ich nicht, Oberliga-Handball zu spielen?
Ja, gute Frage. Ich habe ja auch gesagt, also ich genieße ja jeden Tag jetzt Handball zu spielen, ne? Solange ich darf, Handball zu spielen, solange mein Körper hält und auch dass ich auf diesem Niveau spielen kann, natürlich. Ja, mal sehen. Momentan macht das richtig viel Spaß, hier zu spielen. Das ist immer ganz besonders in GP Jules zu spielen. Und ich freue mich einfach auf das nächste Spiel. Und,
nicht so viel ans Ende denken ist keine gute Idee. Einfach zu machen und das zu genießen ist vielleicht etwas, was wir alle mitnehmen können für die Zukunft, wenn ich das so, oder für unser Privatleben oder unser Berufsleben, nicht so viel Gedanken machen, sondern einfach den Moment genießen. Das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Trotzdem gibt es einen Plan für die Zeit nach der Handballkarriere? Also ist jetzt ja auch keine 20 Jahre mehr hin,
auch
keine 10.
Nee, also
Werbung für Haarshampoo vielleicht?
Ja, das wäre gut. Ja? Ja. Natürlich habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, aber ich bin eigentlich ganz offen. Also vielleicht bleibe ich innerhalb dem Handball. Mhm. Vielleicht mache ich was komplett anderes. Ich bin eigentlich ganz offen so.
Aber so Trainer da sein, wäre das was für dich?
Nicht Trainer Management will ich eher? Nicht. Will ich nicht. Management vielleicht. Vielleicht, also ich kann ja Trainer in, sag mal, eine Schule oder sowas, ja. Aber
das machst du, ne? Du machst, ich habe gesehen, ein Handballcamp.
Handballcamp, ne? Ja.
Mit kleinen Kids.
Mit kleinen Kindern, ja. In Norwegen dieses Sommer. Ja. Das macht natürlich richtig viel Spaß.
Ja. Und das machst du schon ein bisschen länger? Ist das jetzt das erste Mal? Oder?
Nee, ich habe, ich glaube, jetzt ist das 7 Jahre her, habe ich ein Camp gemacht. Ja. Und das hat natürlich richtig viel Spaß gemacht und wir wollten das eigentlich weitermachen, also jeden Sommer zu machen, aber damals kam ja auch diese Corona-Zeiten, deswegen haben wir das nicht mehr gemacht.
Aber um nochmal bei der Frage zu bleiben, es könnte auch sein, dass du nach der Karriere vielleicht etwas machst, was nichts mit Handball zu tun hat?
Ja, kann auch sein. Wie ich gesagt habe, ich bin eigentlich ganz offen.
Ja. Noch sollst du ja auch ein bisschen Handball spielen.
Genau.
Warten wir also ab, was passiert und drücken die Daumen, dass du fit bleibst. Du hast ja gesagt, Titel zu gewinnen ist dein Antrieb, deswegen bist du hierher gekommen. Wir drücken also die Daumen, dass es in naher Zukunft hier wieder irgendetwas zu feiern gibt mit dir und sagen Dankeschön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Das hat großen Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Empfehlt uns gerne weiter, folgt uns auf shz.de und abonniert unseren Instagram-Kanal Studio Hölle Nord. Danke fürs Zuhören und bis bald. Danke dir, Kenne und tschüss.